Ja, liebe Wahlfreunde, wenn der Frühling kommt und die Natur das Wintergrau vertreibt, das frische Grün rauskommt, dann spüren wir diese neue Energie und haben gleichzeitig das Gefühl, es muss was geschehen, nicht? Wir müssen den Schleier des Winters zu Hause abspülen, wir müssen aufräumen, wir müssen eine neue Zeit einläuten. Wir starten neu durch. Ich vermute mal, Sie haben es auch alle bemerkt, der Lockdown war ja so eine Zeit, wo unheimlich viele Menschen erstmal in Starre waren und dann sagten, was machen wir mit der Zeit? Klar, wir räumen mal auf. Und dann haben viele Leute ihre Keller aufgeräumt und man sah ständig draußen große Sperrmüllberge an den Straßen. Auch bei uns zu Hause kursierten plötzlich die Schriften von Marie Kondo, jener hohen Priesterin des Aufräumens. Und die sagt ja, wenn du deine Wohnung aufräumst, dann ordnest du nicht nur dein Haus, sondern du ordnest deinen Kopf, du ordnest dein Leben damit. Du wirfst nicht einfach Dinge weg, nein, du nimmst sie in die Hand und du lässt sie zu dir sprechen. Zu meiner Frau haben sie andauernd gesprochen, wir haben gesagt, kann weg. Bei mir blieben sie stumm. Ich bin halt ein Sammler. Und als dann sogar meine Sachen plötzlich kann weg zu sprechen anfingen, zu meiner Frau haben sie das allerdings nur gesagt, da wurde mir klar, ich habe nicht diese Aufräumspiritualität, nicht diesen asketischen Habitus, der sich nackig in der leeren Wohnung wohlfühlt. Ich gehöre eher zu dieser anderen Fraktion. Sperrmüllhaufen, die ziehen mich magisch an. Wenn ich an ihnen vorbeifahre, dann schwappt so eine warme Melodie des Universums zu mir rüber. Sie singen zärtlich, lockend. Man kann alles gebrauchen. Ich fühle mich dann ganz eins mit ihnen. Jenseits dieses spirituellen Zugangs zum Aufräumen steht dann allerdings eigentlich ein Unentschieden, muss man sagen. Neurowissenschaftler, Psychologen, Soziologen, die sind sich nämlich keinesfalls darüber einig, ob das Aufräumen den Menschen eher auf den Pfad der Tugend bringt oder ob es im Gegenteil sogar seine Kreativität hemmt. Immerhin sind sich Ökonomen einig, dass unsere schwedischen Freunde, da drüben sitzen sie, die mit dem Möbelhaus, die verdienen super an dem Thema mit ihren ganzen Aufräumwerbungen und Aufräumtools, die man da kaufen kann. Ja, was heute Aufräumen ist, das war vielleicht in früherer Zeit das Fasten. Wer sich mit der Ordnung und Struktur des höchsten Seins eins machen wollte, oder einfacher ausgedrückt, wer in Kontakt mit dem Göttlichen kommen wollte, der fastete damals. Es sollte sensibel machen für die Wege Gottes. Der Kopf wird frei, er wird achtsam für die besonderen inneren Regungen des Menschen, damit man für sich prüfen konnte, ob man sich mit seinem Leben, mit seinen Prioritäten, mit seinen Neigungen, Handlungsmaximen, ob man sich da auf dem richtigen Weg befindet. Fasten bedeutete damals Aufräumen im Kopf. Und sich diesen Kopf dann auch wieder von dem zurechtrücken zu lassen, der Herr dieser Schöpfungsordnung ist. Wir kennen das selber aus der Advents-, der Passionszeit, also Perioden vor hohen Festen, die wurden auch in der christlichen Tradition jahrhundertelang als Fastenzeit begangen. Und der Nutzen des Fastens für die innere Klarheit hat auch einen ganz naheliegenden organischen Hintergrund. Unser Magen ist der größte Verbraucher in unserem Körper. Und wenn wir den mal für einige Zeit so in den Stand-by-Modus versetzen können, dann bleibt einfach mehr Kraft für den Kopf übrig. Kein Wunder also, dass Menschen Fastenzeiten als besondere Festtage für die eigene Sinnenwelt erleben. Und jetzt ganz interessant, das Neue Testament überliefert uns im Evangelium nun eine Episode, wo Jesus erstaunlicherweise mit genau dieser Tradition des Fastens in einen ernsthaften Konflikt gerät. Und die Bewahrer der alten Ordnung, die waren irritiert, die fragten nach, warum magst du unseren guten Brauch nicht und warum ignorierst du den mit deinen Jüngern? Und ich lese uns die Antwort von Jesus aus dem zweiten Kapitel im Markus-Evangelium einmal vor. Da heißt es, die Jünger des Johannes, also von Johannes dem Täufer, und die Pharisäer fasteten viel. Und es kamen etliche, die sprachen zu Jesus, Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger, die fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen: Wie können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen ist, dann werden sie fasten an jenem Tage. Niemand flickt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst reißt der neue Lappen vom alten ab und der Riss wird ärger. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein die Schläuche und der Wein ist verloren und die Schläuche auch. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. Tja, dass Jesus und seine Jünger nicht gefastet haben, als es alle taten, das war einer der Gründe, warum er sich über kurz oder lang mit den religiösen Eliten recht gründlich verscherzt hat. Und das dürfte vor allem daran gelegen haben, wie er das Ganze begründet hat. Wenn man nämlich seine Antwort auf den Punkt bringt, lautet sie: Liebe Freunde, ihr wisst doch, Fasten gehört in die Zeit vor den großen Festen, aber die Party ist schon in vollem Gange. Ihr fragt, was es zu feiern gibt? Mich. Ich muss manchmal an diese Stelle denken, wenn wir zu Hause darüber diskutieren, mal so ein langes Wochenende wegzufahren. Wenn ich dann in Potsdam bin, mal übers Wochenende, dann ist oft das Haupthindernis, dass unsere Kinder schulpflichtig sind, sodass dann eben so ein Montag eben nicht freigemacht werden kann. Und da habe ich schon manches Mal an diese Stelle bei Jesus gedacht und mir so in Gedanken vorgestellt, man geht zur Lehrerin und man sagt, der Maxi, der geht heute morgen nicht in die Schule. Ja, warum? Naja, klar, ich bin ja da. Ich bin hier in Potsdam. Da sollte Ihnen klar sein, heute ist Feiertag. Das ist so in etwa die Flughöhe, mit der Jesus hier auftritt. Und er greift damit einerseits etwas auf, was auch für die Leute alle Konsens war, nämlich am Sabbat oder auch bei einer Hochzeit, da war es selbstverständlich, dass man nicht fastete. Feiertage, Partyzeiten, hohe Feste sind nicht der Moment, wo man in sich geht. Ich vermute, die Leute haben sich angesehen und gesagt, ja, verstehen wir voll und ganz, aber ist ja Alltag und es ist Fastenzeit. Alle fasten hier, nur ihr nicht. Ihr stellt euch gegen die bestehende Ordnung mit dem, was ihr hier tut. Und da sagt Jesus: Es ist eine neue Zeit. Ich bin jetzt hier. Gott ist hier mitten unter euch und will sein Volk besuchen, will es umwerben, wie ein Bräutigam seine Braut. Da sollt ihr nicht in euch gehen, um Gott zu suchen, sondern ihr sollt aus euch herausgehen, denn er steht vor euch. Heute ist nicht Askese angesagt, sondern ja eher Ekstase. Gott ist bei den Menschen, da ist man nicht innerlich, sondern außer sich vor Freude. Ihr braucht doch nicht innerlich durch Askese zu Gott aufsteigen, wenn Gott gerade zu den Menschen herabsteigt und Mensch geworden ist. Also er sagt ihnen eigentlich, ihr pflegt hier museale Traditionen der Achtsamkeit und ihr überseht, dass Gott wirkt, dass er lebt, dass er heute hier erfahrbar ist, dass er hier und jetzt Leben verändern kann. Jungs, ihr seid echt putzig. Ihr seid echt von gestern, mag er gedacht haben. Ihr solltet mal aufräumen in eurer religiösen Rumpelkammer und besser dem nachspüren, was Gott heute tut. Hier. Das ist im Grunde eine Botschaft, die ich mir auch für unsere Zeit hier in Hannover wünsche, dass Leute begreifen, Gott ist real. Er ist heute am Wirken. Hier in Hannover. Gott ist kein Museumsstück, dem man mit unaussprechlichen Formeln und unverständlichen Riten in einer betulichen Sonderwelt Verehrung zollt und der dann Probleme löst, die im Grunde keiner hat. So denken ja viele Mitbürger heute von Religion. Aber Gott wird ja nicht Ritual, sondern er wird Mensch. Gott ist der Experte, wenn es um Menschwerdung geht. Also das geht mich an, denn ich bin ja Mensch und Sie ja hoffentlich auch. Also einer mit Entwicklungspotenzial, einer, der nicht erst werden muss, wie die Engelein einem Ideal entsprechen muss, um dann dazugehören zu dürfen. So stellen sich die Pharisäer das vor. Die sagen: Faste und du gehörst dazu. Und Jesus sagt: dagegen, Achtung, kleines Wortspiel, fasten your seatbelts, steckt auch das Wort Fasten drin. Bitte anschnallen, heute ist Party, es gibt zu essen und zu trinken, ich habe alles bezahlt und du bist eingeladen. Du musst nicht erst ein anderer werden, es gibt keine Gesichtskontrolle, denn ich kenne ja dein Gesicht. Du bist nämlich nach meinem Ebenbild geschaffen. Und das heißt übrigens nicht, dass es keine Veränderung gibt. Die Party selber, die wird dich verändern. Denn wer feiert, der verändert sich. In der Feier richten wir uns neu aus. Komm zur Party. So ist Gott. So ist Gnade. Gott räumt auf im Kopf und vor allem im Herzen. Als die Liebe in Person bringt sein Geist die anziehendsten Gemeinschaften hervor, die man sich vorstellen kann. Da will man dazugehören. Seine Klarheit und seine Wahrhaftigkeit ist wie ein Gebirgssee, der reinigt und unser Leben auf eine zielführende Bahn setzt, unser Leben aufräumt. Wo wir selbst merken, endlich macht das Ganze hier Sinn. Von wegen alles Zufall, wie die Urknallköpfe immer behaupten, wenn mir etwas zufällt, ist doch die entscheidende Frage, wer hat geworfen? Ja, das war der Gott der Liebe. Er schenkt mir Kraft für meinen Beruf. Er stellt mich an einen Ort, an den ich in diesem Leben gestellt bin. Und er gibt mir Kraft, diese alternative Energie, um mich zu verändern, um der zu werden, der ich sein kann. Und gerade damit dazu beizutragen, dass diese Welt ein kleines bisschen besser wird. Im Gegenzug dazu vermag ich nicht zu glauben, dass die Welt dadurch besser wird, dass die nächste Utopiensau durchs globale Dorf getrieben wird, mit der wir die Welt dann aber mal so richtig umkrempeln. Verschiedene säkulare Religionsstifter haben ja im letzten Jahrhundert mit verschiedenen Lichtsymbolen für viel Dunkelheit gesorgt. Mit dem Sonnenrad, dem Hakenkreuz oder mit dem roten Stern. Jeder von ihnen wollte die Welt nach bestimmten Ordnungskriterien aufräumen. Mal war es die Rasse, dann war es die Klasse. Wer weiß, was als nächstes kommt. Schon plausibler finde ich den Gedanken, wenn wir, wie ich bei einem kanadischen Psychiater so schön frech ironisch geschrieben fand, erstmal unser Zimmer aufräumen, bevor wir die Welt verbessern gehen. Wenn wir mit anderen Worten bei uns selbst anfangen, also nicht die Frage stellen, was macht alle Welt um mich herum falsch, dass ich so ein miserables Leben habe? Warum behandeln Menschen mich ungerecht? Sondern, was ist mein Anteil an den Dingen, die da falsch laufen? Statt pauschal die verlogenen Strukturen da und dort zu verurteilen, will ich beispielsweise versuchen, ab heute die Dinge, die ich beeinflussen kann, in meinem Wirkungskreis, diesen einen Tick wahrer und ehrlicher gestalten, statt an der Welt Ärgernis zu nehmen. Ich werde die Phrasen einfach weglassen, von denen ich spüre, dass sie mich in dem Moment schwach und unauthentisch mich fühlen lassen, wo ich sie ausspreche. Räum dein Zimmer auf, bevor du die Welt veränderst. Statt Wolkenkuckucksheime zu bauen, setz doch lieber da an, wo du etwas verändern kannst. Arbeite lieber an deiner Schwäche, die gestern noch Menschen Leid zugefügt hat. Und lebe heute den 0,1% besser als noch gestern. Und morgen dann wieder. Das verändert die Welt mit Sicherheit mehr zum Guten, weil sich dann einzelne Menschen konkret zum Besseren verändern, statt nur Utopien zu beschwören und uns ins nächste Menschheitsexperiment zu zwingen. Das Stichwort zur Lösung lautet hier Menschwerdung. Und da ist der Zimmeraufräum-Tipp zumindest schon mal auf der richtigen Spur. Gott wird Mensch, werde du es auch. Entfalte deine Möglichkeiten, statt auf alle anderen zu zeigen. Aber dabei ist eine Sache ganz wichtig zu beachten. Das Ganze darf kein Flickwerk werden. Das zeigt uns das Bild, was Jesus da malt. Der Mensch, wie Jesus ihn uns beispielhaft vor Augen malt, lebt, man könnte sagen, auf der Basis eines neuen Betriebssystems. Und wir kennen das alle, wenn wir neue Windows-Systeme installieren, die alten Treiber funktionieren dann oft nicht mehr. Oder wie Jesus es mit diesem Winzerbild beschreibt. Das Neue, was Jesus bringt, das ist ein neuer Wein. Und neuer Wein hat hohen Säuregehalt. Und wenn du den in Schläuche traditioneller Moralreligion packst, dann zerbersten diese Schläuche. Die Gnade der Gegenwart Gottes funktioniert anders als moralische Aufrüstung. Und ich sag mal so, moralische Aufrüstung, das ist die Religion mit den zusammengebissenen Zähnen. Es riecht immer irgendwie latent nach Schweiß. Denn man eifert einem großen Ideal entgegen, dem aufgeräumten Zimmer. Oder noch besser, dem aufgeräumten Kopf. Und der Tag des Idealisten nimmt in der Regel eine ganz bestimmte dramaturgische Kurve. Am Anfang steht die Begeisterung, da ist das Ideal, mein Zimmer wird aufgeräumt sein. Mein Kopf ist wie ein kristallklarer Bergsee. Und hier bin ich und jetzt geht's los. Ich habe einen Plan. So, und dann kommt die Zeit und sie legt mir eine bleierne Weste an, die mich so langsam müde macht. Und sie bearbeitet mich auch mit Pfeilen, die mir an die Substanz gehen. Die Pfeile der Bequemlichkeit, die Pfeile der Angst vor Veränderung, die Pfeile der Eitelkeit und der Heuchelei, die mich im Nichtstun beschwichtigt und sagt, ach doch, alles nicht so schlimm, bleib sitzen. Und für Stück merken wir dann, wie der begeisterte Start mehr und mehr zum Marathon wird, wie die Beine schwer werden und unsere eigene Trägheit der anfänglichen Begeisterung dann entgegensteht. Jeder kennt das Problem von den guten Vorsätzen am Jahresbeginn. Es braucht da schon eiserne Disziplin und die Bereitschaft zu hohen Opfern, damit wir durchhalten. Und oft schauen wir bei der Morgentoilette als Tiger in den Spiegel und enden dann als Bettvorleger am Tagesende. Was ist geschehen? Naja, wir scheitern an den Trägheitsgesetzen des Fleisches, weil die Anfangsenergie nicht ausgereicht hat. Der Systemfehler an diesem idealistischen Leben ist, dass wir sein Subjekt sein sollen. Wir sollen das tun. Aus uns selbst heraus sind wir aber, Jesus sagt, alte Schläuche. Und wir stehen auch oft auf dem Schlauch. Und das sehen wir auch in diesen Tagen, wo der Krieg nach Europa zurückkehrt. Wer ist denn das Subjekt der alten Friedensordnung in Europa gewesen? Wir Menschen. Wir, die wir kaum wissen, wie wir uns mit unserer buckligen Verwandtschaft an Weihnachten verstehen sollen. Schon unsere Kinder knallen sich im Sandkasten die Förmchen an den Kopf. Ja, und wenn meine Olle zu Hause schon komisch kiekt, nicht, dann gehe ich Taliban. Ne? Das kennen wir ja. Der Mensch als großer Friedenshüter, das ist auch eine Illusion. Das Sprichwort sagt, ich habe das mal von Wolfgang Schäuble gehört, wer den Sumpf trocken legt, darf nicht die Frösche fragen. Wir haben zu oft die Frösche gefragt, glaube ich. Das ist unser Dilemma. Der Mensch ist von sich aus nicht in der Lage, sein Friedenshaus sauber zu halten. Dafür hat er zu viel Aggression in sich. Und Jesus bietet seinen Jüngern deshalb mit gutem Grund etwas anderes an. Neuen Wein in neuen Schläuchen. Seine gute Nachricht ist nicht der Remix einer alten idealistischen Soße, wo man mit verbissenen Zähnen sagt, wir schaffen das jetzt irgendwie und dann leben wir christlich anständig. Nein, Jesus' gute Nachricht lautet, schon geschehen. Es ist vollbracht. Wir rackern nicht, um am Ende das große Geschenk Gottes Wohlwollen, das aufgeräumte Zimmer oder den aufgeräumten Kopf zu haben, sondern am Anfang steht die Aufräumaktion eines Gottes, dessen besondere Eigenschaft es anscheinend ist, Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Deshalb erst die Party, dann das Fasten. Und wir können diese Grammatik der Gnade durch die ganze Bibel durchdeklinieren. Denken Sie an die Sklaverei in Ägypten. Erst die Befreiungsaktion, dann erst die 10 Gebote. Oder bei der Schöpfung. Der Mensch wird am 6. Tag geschaffen und dann nicht etwa rein in die Maloche und jetzt erstmal voll drauf mit viel Arbeit. Nein, erstmal Urlaub, Sabbat, Feiertag, Party. Und dann erst kommt die Arbeitswoche. Beim christlichen Gott haben wir es gewissermaßen mit einer Partygottheit zu tun. Gott feiert gern. Er liebt es, Geschenke zu machen und uns zuzuschauen, wie wir uns daran freuen. Und darum ist es eigentlich auch ganz passend, dass die unglaubliche Kirche hier mit einer Event-Location verbunden ist. Das passt. Willkommen im Expo-Wahl, dem Party-Animal unseres gut gelaunten Gottes. Und gute Laune braucht es ja gerade auch für Beziehungen. Und dabei ist wichtig zu wissen, Gott ist nicht diese miese, petrige Gouvernante, die uns sagt, wenn der kleine Peter sein Zimmer aufgeräumt hat, dann ist die Tante aber ganz, ganz gut gelaunt. Nö, Gott sagt, guck mal, ich habe hier schon alles schick gemacht für dich, weil ich dich einfach mag. Ich finde, du solltest es nett haben. Und weil der Peter sich ziemlich freut, dass da einer ist, der ihn einfach so mag, dann freut er sich auch wie Bolle, dass er, wenn der nette Onkel wieder vorbeikommt, sein tipptopp aufgeräumtes Zimmer zeigen kann. Da muss ich Ihnen am Schluss noch was erzählen. Ich habe ja einen kleinen Jungen, viele wissen das, und der hat so eine Autovitrine in seinem Kinderzimmer, wo man so Matchbox-Autos reinstellen kann. Und wenn ich nach Hause komme, dann bringe ich ihm immer mal wieder so ein Auto mit. Das ist hier übrigens gerade der Ami-Schlitten, den wir gerade auf den Sperrmüll werfen wollten. Der hat mindestens 7 Liter, aber okay. Ja, und mein Sohn weiß, und das ist der Clou an der Geschichte, ich habe auch so eine Vitrine. Und er weiß, dass in dieser Vitrine eine penible Ordnung herrscht. Aber ich habe das nie als Regel formuliert. Aber er hat es zu seiner Überraschung erfahren, als er sich mal so ein Auto stibitzt hat. Er sagt, Papa ist nicht da, nicht? Ich nehme das einfach mal raus, ich spiele damit und hinterher packe ich es wieder rein in die Vitrine. Ja, Papa weiß sehr genau, wo welches Auto steht und wie es da steht. Und seitdem, sehr herzlich, ruft er mich immer gern in sein Zimmer und präsentiert stolz die makellose Ordnung seiner Vitrine. Denn ich bin sein Papa und er weiß, dass ich ihn liebe und er liebt mich. Und wenn er aufräumt, dann lebt er seine Liebe zu seinem Vater. Das ist nicht nur ein großer Gedanke, ein Ideal, auf das man zugeht. Nein, der Impuls, der kommt von innen her. Das ist das Besondere am christlichen Glaube. Er ist beziehungsgestützt. Er erneuert sich immer neu am Vater und er nimmt dort Maß. Und dann erst geht er nach außen, dort repräsentiert dieser Liebesimpuls sich in der gelebten Ordnung, die seine Innenwelt widerspiegelt. Maxis Vitrine ist gelebte Vaterliebe. Und wenn es um das Aufräumen unseres Lebens, wenn es darum geht, dann ist völlig klar, Liebe schlägt Idealismus. Und es kommt im Leben entscheidend darauf an, ob es uns gelingt, mit dieser Kraftquelle der Liebe verbunden zu sein. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes kriegsentscheidend, sich Gewissheit über die Frage zu verschaffen, von wem bin ich bedingungslos geliebt? Denn dessen Ordnung wird mein Leben repräsentieren. Und darum sagt Jesus auch, und die Weinmetaphorik war anscheinend seine Welt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Also, wir sollten uns mit Jesus verbinden, nah bei ihm bleiben. Dann bleibt es auch bei uns aufgeräumt. Und es wird Frühling im Kopf. Amen.